Hey, herzlich willkommen zum Jesus Erleben Podcast. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast an diesem, wahrscheinlich, wenn du es pünktlich hörst, wunderschönen Freitag oder Samstag oder Sonntag, völlig egal, wann du in der Woche eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du es getan hast und wir haben ein tolles Thema heute. Hast du dich schon mal gefragt, ob vor Gott alle Sünden gleich sind? Mich hat dieser Gedanke diese Woche nicht mehr losgelassen. Es gibt keinen speziellen Anlass, den ich dazu hatte. Und ich habe in den fast 50 Episoden, die es jetzt hier in dem Podcast zu hören gibt, den Gedanke mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal irgendwo angeschnitten, aber so wirklich grundlegend behandelt nicht. Und keine Sorge, das soll jetzt nicht irgendwie so eine fundamentalistische Episode geben, sondern ganz praktikabel in den Alltag projiziert zu schauen, was bedeutet für uns Sünde eigentlich und gibt es vor Gott da schwere und weniger schwere Sünden und ist eigentlich alles, was wir als Sünde tun, gleich zu werden. Ja, und ich lade dich einfach mal ein, das Gedankenspiel zu gehen. Wenn du eine Geschwindigkeitsübertretung machst, du fährst in der 30er-Zone 31 km/h und dagegen steht ganz krass Mord oder ein Sexualverbrechen. Und den Gedanken zu überlegen, sind jetzt wirklich diese beiden Gesetzesbrüche, die es ja im Endeffekt am Ende des Tages sind, vor Gott gleich zu bewerten. Einer der Gedanken, der mir bei dem Spiel sofort durch den Kopf schießt, ist, gab es zur Zeit von Jesus Christus schon sowas wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Und die Antwort ist relativ einfach gegeben. Ich denke nicht. Dementsprechend kann man jetzt den Gedanken beliebig auseinandernehmen und sagen, ja, aber das eine, das ist ja eigentlich schon sowas wie eine Todsünde. Und wenn wir das Wort Todsünde in den Mund nehmen, dann sind wir irgendwo römisch-katholisch unterwegs und denken vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung als beispielsweise in dem evangelischen Glauben, ja, wo wir von Todsünden so gar nicht sprechen. Und allein schon dieses Gedankenspiel löst in mir 10 neue Fragen aus, die ich beantwortet haben will. Und so habe ich mich einfach gefragt, hey, wie ist denn diese Frage am besten zu beantworten? Und per Definition sind wir alle Sünder. Ja, also mich hat halt einfach interessiert, inwiefern denn jetzt so eine krasse Sünde, wie wir es ja als krasse Sünde eben bezeichnen, wenn wir überhaupt über Sexualverbrechen oder Mord und Totschlag sprechen oder sowas. Aber wir machen uns gar keine Gedanken drüber, was ist denn jetzt eigentlich die Definition? Weil ich kann jetzt schon drüber diskutieren, was ist denn für mich eine krasse Sünde und was ist es für dich? Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass Mord, Totschlag, Sexualverbrechen oder sowas wirklich, wirklich schlimme, heftige Sünden sind. Und ich denke auch vor Gott, ja, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wird man, wenn man an einen Gott denkt, auch nicht lange drüber fackeln und sagen, ja, also da wirst du dich vorm Endgericht halt wirklich auch krass verantworten müssen. So, jetzt gehen wir aber einen Gedanken weiter in der Neuzeit, oder das war eigentlich auch schon zu Zeiten von Jesus Christus bei den Zöllnern nichts anderes. Gehen wir heute einfach mal und gucken in Fiskus rein, beim Finanzamt. Und was für den einen Steuerhinterziehung ist, ist für den anderen vielleicht nur eine Bagatelle. Und da gibt es ja auch Mega-Dimensionen, also dass man sagt, ja, man kann Millionen Steuerhinterziehung begehen und der andere sagt, ja, aber ich habe doch dafür gearbeitet und nur weil ich jetzt in einem Land X lebe, soll ich dafür auch dann Millionen an Steuergeldern bezahlen und die werden doch gar nicht richtig ausgegeben. Und dann sind wir bei der nächsten Definition, was bedeutet denn für Person A die sinnvolle Investition von Geld und was bedeutet für Person B eine sinnvolle Investition von Geld. Und spätestens da wird klar, dass die Diskussion über die Definition einer Sünde in unserer heutigen Zeit halt einfach total dehnbar ist. Und dieses total Dehnbare, das projiziert sich halt auch in unseren Glauben und das wäscht alles ein bisschen weich. Es geht jetzt nicht darum, fundamentalistisch alles über keinen Kamm zu scheren, aber es lohnt sich darüber mal Gedanken zu machen, wenn man sich die Frage beantworten will, sind eigentlich vor Gott alle Sünden gleich? Und da kann man zumindest mal versuchen, eine Unterscheidung zu fahren. Gibt es schwere Sünden oder gibt es auch schwerere Sünden? Denn, wie gesagt, Sünder sind wir alle. Und dann ist dieser Vergleich gar nicht mehr so lächerlich vielleicht. Ja, es gibt ja auch Lager, die behaupten, dass jede Sünde gleich ist. Ja, daher kann man sich die Frage erstellen, die kommt ja nicht von irgendwo. Wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, dann wird so eine Frage gar nicht im Raum stehen. Und die Gegenfrage, die ich dann stellen würde, wäre, und da kommt so ein bisschen meine Meinung gerade durch, leben diese Menschen dann auch ihre Denkweise tatsächlich so? Also dann ist es ja so, ne? Wenn einer in der 30er-Zone 31 Stundenkilometer fährt, dann ist das genauso eine schwere Sünde, die im Endgericht vor Gott steht, wie Mord oder Missbrauch eines Menschen. Es ist das völlig identisch und völlig gleiche. Und irgendwie wirkt das jetzt lächerlich. Ja, eigentlich ist dieser Gedanke lächerlich, dass man sagt, naja, ob ich jetzt in der 30er-Zone 31 fahre, wenn ich denn niemand umfahre, der dann auch bei dem Unfall als Folge stirbt. Ja, und da bekommt ja dann die Überschreitung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Schwere in der Tat selbst. Denn die Folge, wenn eben nichts passiert, ist nichts. Und wenn ich durch diese Geschwindigkeitsübertretung, auch wenn es wieder das Haar in der Suppe ist, bei 31 Stundenkilometer eine begangen habe, Toleranz hin oder her, und es stirbt ein Mensch in der Folge, weil ich ihn übersehe, wenn ein Kind hinterm Auto vorspringt, seinen Ball holen will und ich fahre es um. Dann habe ich eine Gesetzesüberschreitung in unserem Verständnis heute, in unserer modernen Welt begangen, wo Totschlag die Folge ist. Und das ist dann definitiv eine Sünde. Und vor 2000 Jahren ist zwar niemand mit dem Auto durch die Wüste gepäst, da waren es dann halt vielleicht die Kamele, die eine Geschwindigkeitsübergrenzung begegnet haben. Da hat sich wahrscheinlich keiner in so einer Dimension da irgendwelche Gedanken drüber gemacht, da waren es halt andere Sachen. Aber die Bibel ist eben auch vor vielen, vielen Jahren entstanden, vor vielen tausend Jahren. Und die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt angesprochen worden sind, sind auf ihre Art angesprochen worden. Und das ist eine der größten Challenges, jedes Mal, wenn die Bibel zur Rate gezogen wird, was glaube ich auch extrem viele Leute vergessen, ist, dass die Bibel und die Heilige Schrift und das Wort Gottes auf unsere Zeit angewandt werden muss. Das ist so wichtig, ich finde es so wichtig, dass man einfach nicht den Fehler macht, wild die Bibel aufzuschlagen, um jetzt sich diese Frage zu beantworten, Finger reinzutippen, sich auch Bibelstellen zu suchen, die völlig aus dem Kontext gerissen sind, um die eine oder andere Sache zu belegen oder zu widerlegen. Und das soll jetzt auch keine Entschuldigung dafür sein, dass ich etwas suche, ja, weil vielleicht das natürlich sehr bequem ist, ja, also sehr bequem zu sagen, ich habe diese und jene Sünde getan, aber die ist ja gar nicht so schwer. Na, also komm, das kann ja, wenn ich dann im Endgericht vor Gott stehe, vor dieser letzten Stufe der Himmelspforte und ich persönlich mit meinem König in den Dialog trete und er mir auf einem endlosen Papier all die Sünden vorlegt, die ich mein Leben lang in den letzten dann 80 oder 90 oder vielleicht 100 Jahren begangen habe, darüber zu sprechen und dann zu sagen, ja, aber Sascha, schau, diese und jene Sünden, Geschwindigkeitsübertretung, als, weiß ich was, dreijähriger Junge im Kindergarten eine Playmobil-Figur eingesteckt, Diebstahl. Ja, kann man ja nicht bei einem dreijährigen Kind schon über Diebstahl sprechen und. Ja, lass uns mal den Rotstift ab dem 20. Lebensjahr ansetzen oder dem 18., weil da warst du zu deiner Zeit dann vollmundig oder volljährig, ja, und dann für all deine Taten hundertprozentig einzustehen, das ist ja natürlich auch Quatsch. Ja, also so, sich das einfach zu machen, das ist nicht der Hintergrund da dahinter, sondern ich zweifle dran, dass diese Sichtweise, alle Sünden sind gleich, in der heutigen Interpretation der Bibel legitim ist, weil es nicht dem Wesen Gottes entspricht. Wenn ich eins gelernt habe oder ein paar Dinge gelernt habe, die im Glauben relevant sind, und weiß Gott nicht die gesamte Bibel verstehe und auch auswendig kenne, sondern immer, und das ist der Kern auch dieses Podcasts, mit dem Wort Gottes arbeite und dran lernen will und wachsen möchte. Dann habe ich aber eine Sache gelernt und das ist auch, dass die Vergebung und die Nächstenliebe und überhaupt die Liebe im Fokus von unserem Glauben stehen. Und wenn ich anerkenne, dass ich ein Sünder bin und in Vergebung gehe, weil ich Vergebung brauche und weil ich darum bete und auch bereue, Buße tue, in Demut vor Gott rede, dann ist es nur ein logischer Schluss, dass auch in dieser unendlichen Liebe Gottes und von Jesus mir meine Sünden vergeben werden. Und dieses Vergeben der Sünden hat jetzt nun mal nichts damit zu tun, ob alle Sünden vor Gott gleich sind. Denn wenn alles eine Sünde ist und auch alles vergeben werden kann, dann ist es schon mal die gute Nachricht. Und das ist so diese zweite Sichtweise auf die Sache, dass ich mir gar keine Gedanken darüber machen bräuchte, ob eine Sünde mehr oder weniger schwer ist, weil die Frage ja impliziert, dass ich vielleicht einen bequemen Weg suche oder dass man vielleicht im Alltag sehr bewusst so wie die Notlüge eine Notsünde einsetzt oder ähnliches, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Also das liegt ganz nahe in unserer heutigen Welt, so dieses bequeme Denken. Und dahingehend soll es gar nicht sein, sondern direkt anzuerkennen, Sünde ist Sünde. Lass mal die Schwere dahingestellt, bemühe dich nicht zu sündigen, wenn du es doch getan hast, was unvermeidbar ist, weil wir Menschen fehlbare Wesen sind. Dann geh in Vergebung, in Buße und Demut, bitte um Vergebung und du wirst die Liebe Gottes erfahren. So, das sind mal so grundlegende Gedanken. Und wenn du jetzt das Internet aufmachst und du suchst nach Antworten auf die Frage, ob vor Gott alle Sünden gleich sind, dann kannst du halt auch auf Inhalte treffen, die dich ganz bestimmt in eine Richtung lenken, nämlich dann, wenn sie nicht im Kontext betrachtet werden. Das ist ungefähr genauso gut, wie wenn du die Bibel einfach nimmst, aufschlägst und oder Nachschlagewerke bedienst und nach bestimmten Begriffen suchst. Und dann findest du ein ganzes Sammelsurium eben an Bibelstellen zu dem Thema zum Beispiel alle Sünden gleich. Oder alle sind alle Sünden gleich oder alle Sünden sind gleich. Wenn man diese Bibelverse durchliest, diese Auszüge, dann bildet sich schnell das Bild. Ganz klar, die Bibel spricht sich dafür aus, auf eine fundamentalistische Art und Weise, dass alle Sünden vor Gott gleich sind. Lies die folgenden 30 Bibelstellen. An sich, das, was in den Bibelstellen drinsteht, das mag ja schon richtig sein, aber man sollte eigentlich davor und auch danach lesen, in was für einem Kontext die Bibelstellen stehen. Und dann wird nicht selten auch klar, dass dieser zitierte Text vielleicht in dem Moment gar nichts, also in dem verständlichen Inhalt nichts mit dem zu tun hat oder mit der Frage zu tun hat, die man versucht für sich zu beantworten. Und aus dem Grund, und ich habe natürlich auch in den Shownotes Bibelstellen rausgesucht, aber du sollst ja nicht nur die Bibelstellen aus den Shownotes lesen, sondern sollst dir die Episode dazu anhören und dann auch verstehen, in was für einem Kontext diese Bibelstellen stehen. Und dann wird auch klar, dass eine gefärbte Sicht, aber auch eine begründete Sicht auf so eine Fragestellung sein kann, wo man dann schon rauskriegt, die Bibel spricht sich zu diesem Thema eher links oder rechts rum aus. Ne? Also zu der Fragestellung eben, ob alle Sünden vor Gott gleich sind, dann kann man durchaus anfangen zu fragen, warum glauben jetzt einige Christen eigentlich, dass alle Sünden gleich sind. So, das ist das, was mich halt am allermeisten interessiert, auch an dieser Thematik, weil meine Meinung habe ich ja schon. Ich brauche jetzt ja nur noch Gründe, die ich für mich suche, damit ich die untermauern kann. Aber mich interessiert ja auch die Gegenseite. Wenn es dann Menschen gibt, die sagen, hey, alle Sünden sind gleich, dann will ich wissen, okay, warum? Und die meisten Leute, die würden wahrscheinlich, also weil man solche Bibelstellen einfach sehr präsent dann auch findet, diese Leute würden dann Bezug auf die Bergpredigt nehmen. Und da gibt es eben in Matthäus 5, 27 bis 28 die Passage, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also die Bibelstelle an sich, weiß ich jetzt nicht, wie oft ich die schon gehört habe, aber diesen Inhalt, den kenne ich und den habe ich schon so oft in irgendwelchen Predigten gehört. Das wird tatsächlich so oft herangezogen als Vergleich zur Sünde, wenn man drüber nachdenkt, wie schwer kann denn eine Sünde sein, dann wird oft zitiert, hey, wenn du auf der Straße einer Frau hinterher schaust, auch die Frauen den Männern hinterher schauen, ja, das gibt's ja beides, dann sind sündige Gedanken natürlich da. Ja, du guckst ja dann nicht den Menschen irgendwie her, weil du ihn besonders nett findest, sondern vielleicht hat er einen ganz netten Charakter, aber eigentlich guckst du den Menschen hinterher, weil du dich vielleicht an ihm erfreust, weil er gut aussieht, weil er in dir Gedanken auslöst. Und diese Passage meint natürlich schon, in dem Moment hast du sündige Gedanken und bist eigentlich gar nicht so weit weg, eventuell, von der Umsetzung. So, jetzt liegen da liegen ja noch Welten dazwischen. In dem Moment, wo du, und das meint dieser Bibelvers oder auch die Heilige Schrift, in dem Moment, wo du die Gedanken gehst, hast du eigentlich schon ein Gesetz, ein Gebot gebrochen. Aber die Schwere der Gedanken ist nochmal was ganz anderes im Vergleich zur Schwere der Umsetzung. Und diese Rechtfertigung anzunehmen, dass so eine Gleichstellung von, wenn du dran denkst, dann hast du es eigentlich schon getan. Ja, in der Art und Weise für die Menschen damals nur die Formulierung war, zu sagen, hütet euch, das zu tun. Also wenn ihr dran denkt, dann tut's bitte nicht. Also auch als eine Art Hinweis, als eine Art Ratschlag, als eine Art Verwarnung, ja, meinetwegen. Und diesen Unterschied, also meiner Meinung nach, diesen Unterschied in den Augen Gottes zwischen dem Ehebruch im Herz als auch dem tatsächlichen Ausüben des Ehebruchs, den gibt es definitiv. Und ich denke, wenn wir irgendwas anderes behaupten, dann ist es eben genau dieses Wesen Gottes, was wir nicht richtig verstanden haben oder einfach missachten, weil Gott sehr wohl so mächtig und so komplex und so umfangreich ist, dass er die Dinge nicht so einfach abstempelt, nicht so einfach abtut. Und ich komme gleich noch drauf, es gibt halt viel verschiedene Stellen in der Bibel, die im Kontext auch dafür sprechen. Ja, nicht einfach hart raus zitiert, sondern auch im Kontext betrachtet. Und der eigentliche Punkt dabei ist in diesem Bibelvers Matthäus 5, 27 bis 28, dann eben in 28. Aber ich sage euch, wer ein Weib anzieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, ist nicht das begehrliche Lust und dieser tatsächliche Akt des Ehebruchs eben gleichzustellen sind, sondern dass bei beiden Fällen das gleiche Gebot eben übertreten wird, aber das Ausmaß der Übertretung jeweils unterschiedlich ist. Ja, also wie gesagt, das eine, das tue ich und das ist natürlich schwerer zu gewichten wie das andere, was ich eben nur denke. Und damals wollte Jesus eben die Leute davor warnen, ja, und in dieser Zeit Religion erklären oder den Glauben erklären, dass sie eben, und das merkt man auch, wenn man so ein bisschen an die Pharisäer denkt, also das ist ja irgendwo so das gegenläufige beste Beispiel, die dann halt viele Regeln eigentlich in der Bibel die Regeln interpretieren und aus den Regeln nochmal Regeln machen und auf die setzen sie auch nochmal Regeln drauf und am Ende hat der Pharisäer irgendwie 1000 Gebote, wo Gott so nach dem Motto nur 10 spendiert hat. Also ist ja auch nicht so, dass es nur die 10 Gebote Gottes gibt, sondern wenn ich die Bibel lese, dann stehen da viel mehr drin. Aber ich kann sie halt auch nicht alle auf einen Haufen schmeißen und sagen, so, und jetzt hat er halt vergessen, die anderen 999 auch nochmal in Steintafeln zu meißeln. Mach ich mal für ihn. Ist ja auch Quatsch, ne? Also man muss sich aufs Wesentliche betrachten. Und damals war Gott auch nicht schwarz-weiß, genauso wenig wie heute schwarz-weiß ist. Und da fehlt die Gewichtung. Und die Gewichtung ist eben hier, die Gedanken sind schwer, meinetwegen auch schwer zu gewichten, aber halt nicht so schwer wie die Tat. Also das Tun, das Handeln, ähnlich wie jetzt im Projektmanagement sagen würde, die Planen ist die Vorwegnahme zukünftigen Handelns. Dann können Pläne auch gut schlecht sein, ja, und die können aber dann auch in der Ausführung scheitern oder auch nicht und halt auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und die Konsequenz in der Ausübung einer gedachten Sünde, die muss halt sich auch irgendwo eben zu dem Plan unterscheiden. So. So viel dazu. So, und da sind wir bei dem Geist des Gesetzes, ja, und dieser Geist des Gesetzes schlägt sich dann eben nieder in der Schwere und auch in der Gewichtung, ohne dass ich jetzt dran denke, dass ich irgendwie so ein Punktekonto habe, wo ich dann mehr oder weniger schwere Sünden sammle. So, und Ähnliches, also wenn man jetzt mal weitergeht, gibt es dann noch eine Bibelstelle und zwar den Jakobus 2,10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebote fehlt, der ist in allem schuldig geworden. Na, das ist auch so ein schöner Bibelvers. Wenn man den so nimmt, dann könnte sich der Eindruck erwecken, zu sagen, ja, alles was du tust, was du machst, dann was du denkst, wenn du es tust, wenn du es schaffst, dich an alles zu halten, dann bist du gut. Dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du nur in einem einzigen Fall abweichst, also hier wörtlich, aber in einem Gebote fehlt, der ist an allem schuldig geworden. Also diese eine Sünde, die revidiert alles. Und das ist auch so eine althergebrachte Denkweise. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auch im katholischen Glauben, dass du halt, und das war ja auch damals zu der Spaltung der Kirche, einer der Thesen von Martin Luther, wo im Kontext eigentlich der Kern der ganzen Geschichte der war, dass du halt nicht deine Sünden, die du getan hast, deine Sünden, die an dir kleben, gegenüber der Kirche mit Geld aufwiegst, um dich frei zu kaufen, ja, also um dich wieder von der Sünde frei zu kaufen. was wahrscheinlich aus solchen Bibelversen resultiert. Und das ist halt eine althergebrachte Denkweise, die nicht in unsere Auffassung passt, nicht weil wir in einer modernen Zeit leben, sondern weil wir das Wesen Gottes immer besser verstehen wollen. Ja, das Wesen Gottes ist ein anderes. Gott ist nicht käuflich. Also was soll das, dass ich mich von Sünden freikaufe? Das ist nicht im Sinne Gottes. Dann gibt es wieder 100 andere Bibelverse über den schnöden Mammon, die ich zitieren könnte, dem ich halt nicht dienen kann, wenn ich Gott diene. Also warum soll ich Gott für Sünden bezahlen, die ich begangen habe, um mich davon freizukaufen? Das Institut oder die Institution Kirche, die sich da dazwischen geschalten hat und hat dazu beigetragen, dass eben auch die Sünde in ihrer Schwere oder in ihrer Charakteristik einer Todsünde meinetwegen sogar, halt schon eine Differenzierung hat. Und unter dem Aspekt macht sich der Mensch natürlich leicht zu sagen, alle Sünden sind gleich, also bin ich lieber unfehlbar wie fehlbar, weil dann muss ich mich mit dem Ganzen begleichen und bezahlen und sowas nicht auseinandersetzen. Das ist eine These, in die Richtung, in die man denken kann. So, und dieses Argument, was man dann eben gebraucht von Jakobus 2, Vers 10, er macht halt hier nicht alle Sünden gleich, aber er zeigt auf, dass jede Verletzung des Gesetzes, ja, egal wie klein sie mag, immer eine Übertretung des ganzen Gesetzes ist. Und diese inhaltliche Verzahnung halt auch mit betroffen ist. Und darum geht es ja auch. Ne? Es ist ja Sünde nicht von Sünde zu trennen, sondern es kann ja auch auf eine Sünde eine Folgesünde geben. Und auf diese Sünde folgt wieder eine, wie so eine kausale Kette, die sich dann lostritt in dem Sündigen, in dem man dann als Mensch so drin ist. Und was halt absurd an so einem Denken ist, ist, wenn du glaubst, dass Ehebruch und eine sündige Lust in den Augen Gottes gleich sind, dann hat es halt Konsequenzen. Ja, jeder Mann oder jede Frau kann auf der Basis zum Beispiel von, jetzt hole ich es mal nochmal aus, na, wo ist es? So, jetzt hier, Matthäus 5, 32. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht das, mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und Christus eben jetzt die Ehescheidung mit Ausnahme im Fall von ehelicher Untreue verurteilt, eine Scheidung rechtfertigt. Und alles, was der Mann oder die Frau zu tun hat, ist eben eine sichere Behauptung aufzustellen, dass der Ehepartner im Verlauf der Ehe irgendwie, irgendwann, irgendwo mal sündige Lust verspürt hat. Und das würde ja die Scheidung jetzt biblisch legitimieren. So. Und ein weiteres Beispiel wäre zu sagen, dass ein Mann, der beim Surfen im Internet zum Beispiel gegenüber von einer dargestellten Frau, Nachrichten oder irgendwelchen Portalen oder sowas, natürlich auch sündige Gedanken hat. Und weil wir hier ordentlich gendern und die Gleichstellung befolgen, dann kann das der Frau natürlich genauso gut passieren. Eine Frau surft im Internet, sieht irgendwo den Mr. Februar im Kalender und hat dann auch unsaubere Gedanken. Dann kann ich auch gleich realen Ehebruch begehen, weil in den Augen Gottes habe ich es ja eh schon getan. So, das wäre jetzt das absurde Gegenstück dieser Denkweise. So nach dem Motto, wenn ich einmal einen sündigen Gedanken hatte, dann ist es gerade egal, ob ich ihn auch ausübe, weil ist ja eh alles gleich. So, und das ist halt total absurd. Und jetzt stell dir mal vor, wie das Leben bei uns in der Welt aussehen würde, wenn wir alles so vorgehen. Oder der Christ, der sagt, jede Sünde ist gleich, genauso vorgeht. Ich behaupte, egal wie christlich man eingestellt ist, das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht, nicht in Sünde zu denken. Das funktioniert nicht. Und das ist absurd. Und ich glaube, das weiß Gott. Das Wesen Gottes ist komplex genug, um das abschätzen zu können. Dem Menschen in seiner Fehlbarkeit eine Chance zu geben. In seiner Logik vielleicht auch die Sünde tatsächlich nicht auszuüben, weil er nochmal drüber nachdenkt. Gut. Und diese Art und Weise zu denken, die wäre halt irgendwo biblisch falsch unter der Voraussetzung. Aber das setzt jetzt natürlich voraus, dass wir nochmal drauf schauen, was bedeutet denn jetzt die Gegenthese, will ich jetzt nicht sagen, aber die gegenläufige Meinung zu sagen, es ist eben nicht alles gleich, nicht jede Sünde ist gleich, sondern es gibt einen Unterschied. Und diese Frage zu bejahen, soll jetzt eben ja nicht in diese absurde Richtung gehen, und es soll auch nicht so sein, dass wenn ich sie beneine, dass ich mir es im Leben einfach machen möchte. Kannst du nur immer wieder so als Wiederholung aufführen, so darum geht es nicht, sondern die Denkweise, dass eben alle Sünden in Gottes Augen gleich sind. Das kann ja auch irgendwo begründet werden, ja, was die Menschen so in diese Richtung führt. Wie gesagt, römisch-katholisch, ja, die zwischen Todsünden, also Sünden, die so eine rechtfertigende Gnade von Gott unmöglich machen, zu unterscheiden von ja, so laissez-faire Sünden, ja, die weniger schwerwiegend sind und für die ich auch noch irgendwie Gnade bekommen kann. Das ist so eine Gegenreaktion, die eben zu diesem Gedanken aufkommen kann, zu sagen, alle Sünden sind gleich. Ja, das geht schon so in die Richtung, vielleicht auch Bequemlichkeit, weiß ich nicht. Dann gibt es aber so in der evangelischen Gemeindekultur eine Neigung, zu sagen, es gibt eben Gemeinsamkeiten, die wir mit Ungläubigen haben, die können betont werden. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alle Sünden sind in Gottes Augen gleich, dann ist die eine Sünde nicht schlimmer als die von irgendjemand anderen. So. Und das ist, wenn man das so sagt, okay, weil auf diese Weise kommen wir nicht richten drüber oder auch nicht herablassend. Ja, wenn wir uns dann selbst nicht auf den Scheffel stellen, dann ist es ja okay, zu sagen, es gibt mehr oder weniger schwere oder unschwere Sünden. Und es gibt eben, wie gesagt, auch Bibelabschnitte, die drauf ausgelegt sind, ja, auch in der Deutung so zu verstehen, dass es da sehr wohl Unterschiede gibt. So, und wie gesagt, ich habe schon betont, ich bin nicht der Meinung, dass alle Sünden gleich sind. Und wenn man da jetzt den Gedanken weitergeht und sagt, ich will das aber belegen und ich will das auch für mich mal wissen, ja, nicht nur, um es jemand zu argumentieren, dann ist, glaube ich, auch wichtig festzustellen, dass wenn wir als Gotteskinder rausgehen und auch uns in dem Bewusstsein bewegen, dass wir immer Vorbilder sind, dann könnten wir auch nicht unwesentlichen Schaden bei anderen Menschen anrichten, die vielleicht noch nicht Schäfchen Gottes sind. Weil wenn wir rausgehen und forcieren, alle Sünden sind vor Gott gleich, dann ist wahrscheinlich die Attraktivität, Gott zu folgen, gleich null. Auch wieder Vorsicht, es geht nicht darum, natürlich jemand anzulocken, so nach dem Motto Lockvogelangebot, und dann kommt die bittere Erkenntnis, es sind doch alle Sünden vor Gott gleich, sondern wenn das Wesen Gottes ist, dann würde ich ihm auch nicht folgen. Es geht auch wieder in die Richtung Bequemlichkeit, das ist richtig. Aber das Wesen Gottes ist halt nicht so. Und das ist das Schöne. Und darum ist es auch nicht bequem, sondern es ist nichts als die Wahrheit, ja, die nackte Wahrheit. Und dieses Verständnis zur Sünde, wenn ich weiß, ich bin Sünder, dann kann ich ganz anders damit umgehen. Ja, und ich öffne mich dem Wesen Gottes und jetzt will ich wissen, wie sieht das denn? Ja, wie sieht er jetzt die Sünde an sich? Und wir sind alle Abkömmlinge von Adam, und Adam und Eva sind halt der Urbegriff der Sünde. Und mit dieser Erbsünde, mit dieser Erbschuld, da muss ich jetzt halt einfach arbeiten und klarkommen. Jesus ist auf die Erde gekommen, er ist für uns am Kreuz gestorben, wir haben die Vergebung erfahren. Und das ist dieselbe Diskussion, derselbe Gedanken, wir können auch nicht rausgehen und sagen, ja, Jesus ist für uns schon am Kreuz gestorben, also ist eh egal, was wir machen, uns wurde ja schon vergeben. Das wäre auch falsch. Gut, und da jetzt mal grundlegend reingegangen in diese Denkweise, also mal die Praxis dran geklemmt, gehen wir gedanklich eben nochmal in dieses Beispiel, 30er-Zone, ich übertritt die Geschwindigkeitsbegrenzung um 1, 2, 3, 4 km/h oder ich begehe eben irgendwie ein Gewaltverbrechen oder sowas. Dann ist uns jetzt irgendwie rational klar für uns, ja, da muss es eine Unterscheidung geben. Wirklich wichtig ist aber, wenn wir diesen biblischen Test machen. Und das ist entscheidend, ja, also biblisch einfach mal ranzugehen und zu sagen, wir verstehen auch das Wort Gottes in die Richtung und finden dann auch unsere Antworten in der Heiligen Schrift, die unsere Annahmen bestätigen, das Wesen Gottes richtig verstanden zu haben und in unserer Zeit auch korrekt adaptiert zu haben. Und das ist halt, wie gesagt, die Challenge so vor 2000 Jahren zu heute, sind halt einfach auch kulturell mächtige Unterschiede. So, und wenn man jetzt die Bibel mal aufschlagt, dann gibt es zum Beispiel die Bibelverse, die ich jetzt durchgehe, die habe ich alle in die Shownotes mit aufgenommen, die ich in der Bibel und im Internet eben recherchiert habe. Gibt zum Beispiel, Christus sagt zu Pilatus, dass die jüdischen Anführer eine schwere Sünde begangen haben, als er denn, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Steht so in Johannes 19,11. Jesus antwortete, du hattest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. So, und das ist jetzt einfach einer der Wortlaute. Hey, es gibt eine große und eine größere Sünde. Oder bestimmte Sünden im Gesetz werden eben auch in einem bestimmten Kontext herausgehoben. Dort ist in der Bibel oft die Rede von einem Greuel vor Gott. So, und wenn ein Greuel genannt wird, dann ist es ja also aus meiner Sicht eine implizierte Redewendung, dass es etwas Kleineres oder eben etwas Größeres, also schwerwiegender gibt. Ja, da haben wir zum Beispiel im 3. Mose 18, 22 und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Greuel ist es. Ja, über den Inhalt des Bibelvers mag ich jetzt nicht unbedingt drüber reden, das muss ja auch nicht sein. Also könnte ich jetzt über alle möglichen Bibelverse reden und meine eigene Meinung dazu bringen, aber darum geht es nicht, sondern dass da eben von einem Greuel die Rede ist. Oder im 5. Mose 7, 25, die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und du sollst nicht begehren des Silber oder Goldes, das daran ist, und es nicht zu dir nehmen, dass du nicht dadurch gefangen werdest. Denn solches ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Ja, so gibt es eben noch ein paar andere Bibelstellen. Wie gesagt, schau in die Shownotes, dann kannst du dir das ja alle anschauen. Ich führe sie jetzt hier nicht alle einzeln auf, das würde den Rahmen sprengen. Besonders interessant finde ich aber noch in Matthäus 12, 31, bei der Sabbatfrage, da steht: Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Der Heilige Geist eben als einer der wichtigen Dinge in der Heiligen Schrift wird hier ganz besonders herausgestellt. Und diese Sünde und Lästerung am Heiligen Geist wird eben nicht vergeben. Also so steht es jetzt hier in der Schrift und stellt ja dann damit die Lästerung und die Sünde am Heiligen Geist als besondere Schwere heraus und damit eben als schwerere Sünde im Vergleich zu anderen. Was auch immer mega cool ist, sind eben Psalme oder hier Sprüche. Und in den Sprüchen, die halt absolut total praktikabel auf den Alltag anzuwenden sind, weil sie auch dafür geschrieben worden sind, meiner Auffassung nach, hat man eine Aufzählung von ganz bestimmten Sünden, die eben sich auf besondere Weise herausheben und dadurch zu anderen Sünden auch eine Abgrenzung erfahren. Und wenn man mal in Sprüche 6, 16 bis 19 reinschaut, steht dort geschrieben: Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt den Zank zwischen Brüdern. Das ist so cool, ja, wenn man da reinguckt, dass da eine ganze Aufzählung an differenzierten Sünden zu, in Anführungsstrichen, normalen oder nicht so schweren Sünden aufgezählt werden. Das ist auch einfach ein Beleg dafür, dass man dort sehr wohl eine Unterscheidung hat in dem, was man denkt, was man tut, ja, und auch vor dem Herrn dann später verantworten muss, obwohl man alles verantworten muss. Oder auch unterschiedliche Strafmaße in der ewigen Verdammnis, die von dem Schweregrad eines Verstoßes abhängen. Zum Beispiel in Lukas 12, 47 bis 48. Wenn man da mal rein liest, dann hat man die Stelle: Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, der wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut, von dem wird man desto mehr fordern. So könnte ich jetzt noch einige Stellen mehr aufhören. Ja? Und bei jeder kommt mir irgendwie ein Lächeln übers Gesicht, weil ich es faszinierend finde, wie differenziert die Bibel an dieses Thema rangeht. Und nicht eben alles über einen Kamm schert, sondern ganz explizit Situationen, ganz explizit Gegebenheiten oder auch verschiedene Kontexte herausgreift und sie im Detail beleuchtet. Ja? Und man muss schon fast aufpassen, dass man nicht wie so ein Pharisäer da rangeht und sagt, ja, ich habe jetzt hier dann irgendwie 10, 12 neue Sichtweisen und dadurch 12 neue Gebote oder Regelwerke, die sich daraus ableiten lassen. Nee, es soll einfach auf der Metaebene, es soll einem ein Gefühl geben für, wie wir uns in unserer heutigen Welt bewegen und was dort auch Sünde sein kann. Und das geht wieder zurück zu dem Gedanken, was ist eigentlich die Definition von Sünde? Und diese Definition von Sünde, die ist gar nicht so einfach, wie du merkst. Man kann nicht sagen, das ist eine Sünde, ja, sondern es kommt darauf an, in was für einem Kontext das Denken und das Handeln dann tatsächlich steht. Zum Beispiel in ähnlicher Weise hat Christus auch von Wichtigeren im Gesetz gesprochen. Und wenn alle Sünden gleich wären, dann gäbe es eben kein Gesetz oder eine Gesetzesübertretung. Ja, weil es gibt nichts, was gewichtiger ist als irgendetwas anderes. Ja, das heißt, wenn alles gleich wichtig wäre und es gäbe keine Gesetze, gäbe es eben auch nichts zum Überschreiten und hätten wir auch keine 10 Gebote. Also irgendwo gibt es ja da eine Differenzierung. Wenn man da in Matthäus 23 reinguckt, was auch in der Elbfelder Bibel unter der Überschrift Weherufe gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer steht, passenderweise, wie ich finde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehnet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ja, und das ist so, wie gesagt, im Vergleich zu den 10 Geboten und dem, was die Pharisäer eigentlich aus all den gelehrten Erkenntnissen der damaligen Zeit gemacht haben, die haben sich halt irgendwie noch 1000 andere Gebote geschnitzt und das ist nicht im Sinne des Herrn. Und wenn man halt alles auch auf die Goldwaage legt, dann läuft man auch Gefahr, dass man aus allem eine Sünde machen kann, wo vielleicht im Vergleich zu etwas anderem gar nicht so die Schwere drin liegt. Und man kann sich auch, und das mache ich jetzt aber nicht in der Episode, sondern es wäre vielleicht eine Idee für eine weitere Episode, man kann sich auch durchaus mal darum Gedanken machen, ob das, was wir auch als schwere Sünde empfinden, in einer bestimmten Situation gar nicht mehr als Sünde definiert werden könnte. Also die Frage in den Raum gestellt, das ist jetzt sehr provokant und auch sehr schwergewichtig, aber ist Mord immer gleich sündiger Mord? Also Mord ist ja was ich unter Vorsatz geplant tue und eigentlich auch unter der Annahme, dass ich mir es wahrscheinlich irgendwo leichter und dem anderen schwerer machen möchte oder dass ich eben jemand ganz hart bestrafen möchte oder wie auch immer. Aber ist es dann Mord, wenn ich durch den berechneten Tod eines anderen 100 Menschenleben rette? Also kann man sich über den Begriff Mord oder Totschlag oder ist die Tötung eines Menschen eine schwere Sünde im Vergleich zu, wenn diese Tötung 100 andere Menschenleben rettet? Obwohl ja jedes Leben eines Geschöpfes vor Gott gleich ist und jedes Geschöpf Gottes geehrt werden soll. Und das sind moralisch-ethnisch schwere Fragen. Ja, also die kann man nicht so einfach beantworten. Und deswegen auch gewiss nicht in der Episode, aber das ist mal spannend, vielleicht das an anderer Stelle zu betrachten. Vielleicht auch in der kommenden Woche, ich weiß es nicht. Aber damit möchte ich die Episode so zum Abschluss bringen und einfach darüber zum Denken auch anregen. Was nochmal für mich ein Beleg auch dafür ist, und auch ein wertvoller Gedankengang zu sagen, nein, natürlich kann nicht jede Sünde vor Gott gleich schwer sein. Aber wenn sie dann am Ende des Tages vielleicht über das Leben von ganz vielen anderen Menschen entscheidet, dann kann sie nicht gleich schwer sein. Ich muss ja nicht so einen krassen Vergleich bringen. Ich kann ja auch sagen, wenn eine Finanzlüge dafür sorgt, dass in einem Entwicklungsland 100 andere Menschenleben erfahren können, dann denken wir alle wahrscheinlich, ja, natürlich ist das dann keine Sünde im Vergleich zu der anderen. Die können nicht gleich schwer sein. Also muss es eine Differenzierung geben. Jetzt haben wir ein paar Bibelstellen, wo wir das damit belegen können. Die Bibel ist voll mit Hinweisen und kontextbezogenen Situationen. Und leider gibt es aber auch natürlich genug Möglichkeiten, die Bibel an anderer Stelle falsch zu verstehen. Deswegen ist es mir so wichtig, hey, wenn du mit dem Werk, mit der Heiligen Schrift arbeitest, betrachte es doch immer im Kontext. Mach so einen Deep Dive und geh rein und überleg ein bisschen nach links und rechts, wie es auch gemeint sein könnte und such dir die Bibelstellen, die sich gegeneinander ergänzen. Dann kommt man auch zu einem wirklich guten Schluss, wo man ein Verständnis dafür entwickelt, auch wie das Wesen Gottes zu verstehen ist. Und das Allerwichtigste am Schluss, es ist eine Never-Ending Story. Wir werden niemals gescheit genug sein, um die Heilige Schrift in ihrer Gänze verstehen zu können. Lass uns das Leben dafür aufwenden, tatsächlich mit der Heiligen Schrift zu arbeiten und das Wesen Gottes immer besser zu verstehen. In diesem Sinne, danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, der Impuls war für dich wertvoll, es war was für dich dabei. Und ich habe deine Erwartungshaltung getroffen in dem Moment, wo du auf den Play-Button der Episode gedrückt hast. Mich würde es freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Vielleicht mit dem Thema, die Sünde in ihrer Schwere weiter zu behandeln, im Vergleich zu eine Sünde rettet Menschenleben oder zu einem anderen Impuls, der mir in den nächsten 7 Tagen gegeben wird. Ich wünsche alles Gute, Gott sei mit dir, dein Sascha, ciao.